Auf, neben und hinter der Bühne. Modus Operandi. Der Podcast der Staatsoper unter den Linden.
Hi, willkommen zurück hier bei eurem Podcast Modus Operandi. Ich bin Marius Legowski und nehme euch heute wieder mit auf eine weitere Exkursion in die Welt der klassischen Musik. Mozart, Bach, Beethoven, vielleicht sogar Wagner, Verdi und Puccini. Selbst bei den größten Klassikmuffeln klingelt's da irgendwie. So ein paar Melodien, die haben wir dann doch fast alle im Ohr. Das klassische Opern- und Symphonierepertoire ist einfach Teil eines kollektiven kulturellen Gedächtnisses, irgendwo tief in uns drin. Und sei es, weil die Melodien tausendfach in Filmmusik verwurstet wurden. Bei zeitgenössischer Opernmusik ist das etwas anders. Nicht ohne Grund heißt das Genre neue Musik. Diese Kunstform lotet auf die Grenzen des Klanglichen aus. Was ist Geräusch? Was Tonalität? Was Sprache? Was Gesang? In der letzten Folge sind wir bereits etwas in diesen Kosmos eingetaucht. Melancholie des Widerstands heißt die Opernuraufführung, bei deren Proben ich dabei sein konnte. Jetzt wollen wir noch tiefer in die Welt der neuen Musik reingehen. Auch aus MusikerInnenperspektive. Ich spreche mit Marie Jacot, der Dirigentin des Abends. Erstmal treffe ich mich aber mit Orchestermusikerin Noemi Makos, kurz vor der Generalprobe von Melancholie des Widerstands.
Du bist Trompeterin?
Genau.
Wie bist du zu diesem Instrument gekommen?
Eigentlich durch einen Zufall. Meine Mutti wollte unbedingt, dass ich Klavier lerne. Und das habe ich auch gemacht, 2 Jahre lang, glaube ich. Aber ich hatte nie Lust zum Üben, leider, denke ich so nachträglich. Aber dann hat sie mir gesagt, ich kann mir ein anderes Instrument aussuchen, aber ich muss unbedingt Musik lernen. Und dann sind wir zur Musikschule gegangen und der Trompetenlehrer war irgendwie dort. Und er hat zu mir gesagt, du musst Trompete spielen. Und er hatte so eine ganz kleine Taschentrompete,
okay,
was für Kinder super passt. Dabei hat er mir das gezeigt. Und ich habe sofort einen Ton irgendwie rausgekriegt. Ich war dann 8 Jahre alt und das hat mich sehr gefreut. Und dann wollte ich ab dann nur Trompete spielen. Und da habe ich auch sogar geübt manchmal, nicht wie beim Klavier.
Das ist ja lustig. Das war ja dann eher wirklich so ein Zufall, oder?
Dass du ja, genau. Ich wusste gar nicht davon, was eine Trompete ist.
Und was interessiert dich an dem Instrument? Oder was magst du an der Trompete, an dem Klang?
Ja, es ist ein sehr kraftvoller Klang, was aber auch sehr gesanglich und melodisch klingen kann. Und ich finde diese Kombination sehr schön. Und jetzt sind wir angekommen zum Stimmzimmer. Hier sind die Spinde. Wir haben hier auch eine Dartscheibe, falls wir in der Pause ein bisschen spielen möchten.
Und wird viel gedartet?
Es ist phasenweise. Jetzt die letzte Zeit haben wir eigentlich nie gedartet. Und dann hier sind unsere ganzen Instrumente und Dämpfer. Hier können wir uns in Ruhe einspielen.
Dämpfer, das ist wahrscheinlich ein Riesenthema bei Trompeten oder bei Blasinstrumenten, ne?
Also gerade bei dieser Produktion brauchen wir auch einige Dämpfer. Bei moderner Musik generell brauchen wir immer welche.
Wie viele Instrumente, wie viele Trompeten hast du?
Ich habe 8 Trompeten, glaube ich. Oder 9. Ich weiß es gar nicht, aber schon einige. Wir brauchen viele Instrumente. Piccolo-Trompete und Kornett, Flügelhorn, sowas spielen wir auch.
Aber jetzt zum Beispiel in der Produktion, wechselst du da auch zwischen unterschiedlichen Trompeten oder spielst du da jetzt immer nur mit der gleichen?
Bei dieser Produktion spielen wir alle 3. Es gibt 3 Trompeten in dem Stück, C-Trompete. Also wir brauchen alle nur ein Instrument.
Würde es dich stören, mir mal welche zu zeigen? Deinen Schrank hier auch?
Ja, natürlich. Ja, das ist mein Schrank hier.
Okay.
Und einige Trompeten sind schon raus. Zum Beispiel, das ist hier mein Kornett.
Aha.
Das brauchen wir relativ selten. Aber das ist echt ein schönes Instrument. Genau, es ist ein bisschen kürzer, sieht es aus wie eine normale Trompete.
Ja.
Aber das Rohr sozusagen ist genau so lang. Es hat ein bisschen anderer Klang. Geht ein bisschen feiner vielleicht, würde ich sagen.
Was kostet so eine Trompete?
Eine Trompete kostet jetzt selten mehr als 5.000 Euro, vielleicht 6.000.
Oh, das ist schon ganz schön viel Geld. Ja.
Ja, es ist natürlich wesentlich günstiger als eine gute Geige, aber wir brauchen halt auch dann mehrere Instrumente.
Und verschleißt du die auch? Also hast du dann irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, die sind dann auch einfach irgendwann durch oder kann man die sehr lange benutzen?
Leider sind die irgendwann durch.
Okay.
Es gibt auch alte Trompeten, die man spielen kann, die vielleicht 40 Jahre alt sind. aber irgendwann das Material veraltet und das Metall wird irgendwie dünner. Auch wenn man schwitzt zum Beispiel,
ja,
das kann so das Material wegfressen,
ja,
sozusagen, ja, leider.
Ja, ich würde gerne noch so ein bisschen mit dir über die Inszenierung und über das Stück sprechen. Wie hast du die Arbeit an der Musik jetzt empfunden?
Es war sehr interessant. Wir haben zuerst ohne Sänger und ohne Bühne geprobt. Und da muss ich sagen, da habe ich nicht immer verstanden, worum es geht. Aber seitdem wir mit der Bühne proben, finde ich das echt sehr schön und sehr spannend. Also es läuft quasi ein Film auf der Bühne, was live gefilmt wird. Und die Musik passt wunderbar dazu. Und dann ergibt dann alles Sinn, wenn man alles zusammen sieht.
An welcher Stelle steht ein Instrument so innerhalb eines Orchesters?
Also wir können natürlich sehr laut spielen und uns damit sehr wichtig machen, sozusagen. Aber im Optimalfall, jeder weiß, dass er sich immer mischen soll und dass wir zusammen diese gemeinsame Klang erzeugen sollen. Und es gibt natürlich Stellen, wo wir laut spielen sollen und dann tun wir das auch. Aber es ist das Wichtigste, glaube ich, auch zu wissen, wo man sich dann zurückziehen muss und die anderen zusammen musizieren und viel zuhören.
Und bei neuer Musik, also bei moderner Komposition, findest du, dass das etwas ist, was schwieriger zu spielen ist als jetzt irgendwie ein klassisches harmonisches Stück, irgendeine klassische Symphonie?
Hängt davon ab. Also manche Stücke sind wirklich sehr anspruchsvoll und sehr schwer. Aber glaube auch, weil das noch nicht so oft gespielt wurde. Also es ist nicht so selbstverständlich, auch wie man das spielt, wie jetzt zum Beispiel Mozart. Das kennt irgendwie jeder, auch wenn man das noch nie gespielt hat. Du hast schon die Melodien gehört und man kann das sehr schnell so reinfinden sozusagen. Und bei zeitgenössischer Musik ist das halt nicht so. Dann muss man jedes Stück neu entdecken. Und das ist manchmal wirklich kompliziert und eine Herausforderung, aber kann auch sehr viel Spaß machen.
Bist du froh, dass du ein vergleichsweise portables Instrument hast und kein Cello oder so?
Ja, ehrlich gesagt, sehr. Auch wenn man mit der U-Bahn fährt oder so, das ist wirklich besser.
Ja.
Dann können wir losgehen.
Super. Und du arbeitest auch in der akademischen Lehre, habe ich gesehen. Also du bringst auch Studierenden Trompete bei, ist das richtig?
Ja, also ich habe einen Lehrauftrag an der Universität der Künste. Mhm. Und ich betreue ein bisschen die Trompetenklasse von Professor Gábor Tarkovi.
Ist es schwierig, Trompete zu lehren im Vergleich zu anderen Instrumenten?
Bei Trompete, was schwierig ist, dass man muss erstmal lernen, einen sehr guten Klang selber zu erzeugen. Weil beim Klavier, das ist schon einigermaßen da. Und bei Trompete, ich glaube, das ist eigentlich die größte Aufgabe.
Okay, also wirklich so die Atemtechnik,
genau.
Druck aufbauen.
Ja, oder halt möglichst mit wenig Druck, das ist dann noch besser.
Okay, okay, also würdest du sagen, es ist ein voraussetzungsreicheres Instrument irgendwie, was so die körperliche Herangehensweise angeht, als vielleicht Klavier oder so?
Es ist auf jeden Fall sehr körperlich, was wir machen und zum Teil auch anstrengend. Genau, und das, was noch schwierig ist, dass das wichtigste Teile sehen wir nicht. Also man sieht die Finger, wenn man Klavier spielt. Aber bei uns, die ganze Atmung, man sieht die Lungen nicht. Man sieht auch nichts, was wirklich im Mund sozusagen oder mit den Lippen passiert. Und das ist sehr wichtig. Mhm. Also man muss ganz viel mit so Fingerspitzengefühl machen sozusagen.
Mhm. Boah, jetzt, ich hätte mich schon 5-mal verlaufen, seitdem wir jetzt in Kalkutta gegangen sind. Wir sind 3-mal hoch und runter, einmal hier quer durchs Labyrinth und zack,
ja, und
auf einmal ist man im Orchestergraben. Wow.
Genau. Also, es ist schon alles aufgebaut hier. Manche Kollegen üben schon ein bisschen. Kommst du rein?
Ach, darf ich?
Ja, komm. Ganz viel Schlagwerk da. Unser Harfist übt.
Und Generalprobe, gibt's irgendwie so einen Punkt, ab dem du aufgeregt bist?
Manchmal, bei mir oft so kurz bevor es losgeht, wir stimmen ein und ich bin ganz ruhig und ich denke, das ja entspannt. Und dann so 5 Sekunden, bevor ich wirklich spielen muss, dann plötzlich kommt ein bisschen Nervosität.
Aber ist das etwas, was du positiv findest oder brauchst du das so als Bühnenkünstlerin?
Ein bisschen Adrenalin tut wirklich gut, muss ich sagen. Wenn man so zu entspannt ist, ist es auch schwierig, wirklich so eine Bestleistung zu bringen. Das freut mich sogar, wenn ich ein bisschen nervös werde.
Und gibt es etwas wie eine Routine, die vielleicht auch dann eine Gefahr darstellen kann und du dadurch irgendwie eigentlich in Gefahr läufst, Fehler zu machen oder was?
Ja, das kann tatsächlich passieren, dass man das Stück so gut kennt, dass man denkt, man muss nicht mehr aufpassen. Dann können so Kleinigkeiten passieren.
Und so klingt sie dann, die Musik von Melancholie des Widerstands, des französischen Komponisten Marc-André Dalbavie. Hier ein Ausschnitt, der sich ganz konkret mit Johann Sebastian Bachs Musik auseinandersetzt, mit den sogenannten Bach-Fugen. Auch inhaltlich handelt das Stück von der musikalischen Harmonielehre. In der Oper prallt die auf eine verstimmte disharmonische Welt. Das bildet sich in der Partitur auch klanglich ab. Für den zeitgenössischen Sound der Produktion verantwortlich die junge französische Dirigentin Marie Jacquot. Ich treffe sie zum Interview in ihrem Büro und Musik ist in einem Opernhaus echt überall. Selbst dort schallt Gesang durch die Wände.
Marie, ich freue mich, dass ich dich kennenlernen darf, dass du dir kurz die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen über die aktuelle Produktion, die ihr hier macht. Melancholie des Widerstands. Und ich habe gelesen, es ist deine erste Opernproduktion, an der du auch als Dirigentin beteiligt bist. Stimmt das?
In der Staatsoper, ja, richtig.
Und dann auch noch direkt so eine Uraufführung, ein Kompositionsauftrag. Ja. Wie ist das für dich? Was ist das Besondere gerade an so einer Uraufführung mitzuwirken?
Also erstmal große Freude und Ehre, mein Debüt in der Berliner Staatsoper machen zu können. Wir haben schon ein paar Orchesterproben hinter uns und es ist eine große Freude, mit diesem fantastischen Orchester arbeiten. Natürlich mit dem Ensemble der Staatsoper und Gäste, die für diese Produktion eingeladen worden sind. Neue Musik und Uraufführungen zu dirigieren hat eine große Bedeutung, denn wir oft als Dirigenten und Dirigentinnen uns Fragen stellen und wir können diese Meister und Meisterinnen leider nicht mehr fragen, weil sie tot sind. Also den Vorteil, mit einem lebendigen Komponistin arbeiten zu können, ist, dass wir alle diese Fragen besprechen können. Sehr oft, erstaunlicherweise, sind die Komponisten und Komponistinnen sehr offen auf ein anderer Blickwinkel und vielleicht auf Änderungen oder Verbesserungen. Die haben am meisten ihre Gedanken nicht im Stein gemeißelt.
Wie eng ist denn die Zusammenarbeit mit dem Komponisten, mit Marc-André Dalbavie?
Marc-André ist eine fantastische Person, eine großzügige Mensch. Er ist sehr zugänglich. Er ist bei jeder Probe dabei, seit Anfang an, szenische Proben, Orchesterproben. Wir können ihn immer befragen, wenn wir Zweifel haben. Wenn der Regisseur David Martin eine längere Pause braucht für die Regie, dann lässt er sich was anfallen, er komponiert was dazu oder addiert elektronische Klänge oder macht eine Fermate. Also er ist sehr, sehr offen für eben externe und andere Ideen.
Und wo konkret könnt ihr euch da gegenseitig befruchten? Also was sind so die Ebenen, wo ihr euch trefft oder wo vielleicht auch mal eine Reibungsfläche entsteht, weil ihr aus unterschiedlichen Richtungen auf die gleiche Sache drauf guckt?
Ja, beim David natürlich helfe ich, die Partitur und diese orchestralische Klänge auf der Bühne umzusetzen, szenisch umzusetzen, weil wir arbeiten mit einem Klavierauszug. Das Stück wurde nie gespielt, es gibt keine Aufnahmen davon. Er kann sich keine Gedanken oder Vorstellungen machen, wie es tatsächlich mit dem Orchester wird. Mit dem Klavier ist es immer so ein Schlag, ein Attack, das ist sehr perkussiv, aber tatsächlich die Musik von Marc-André ist sehr atmosphärisch, sehr tonal, sehr lieb. Manchmal sind so richtige Pforte im Orchester, die man in dem Klavierauszug mit dem Klavier auf der Bühne nicht wahrnehmen kann. Das heißt, ich bin da, der David Martin musikalische Hinweise zu geben, damit er das mit der Szene szenisch am besten umsetzen kann. Es gibt manchmal Reibungen, sehr, sehr selten. Es ist nicht Reibungen, es sind andere Interessen. Es gibt eine Szene, wo David einen Gros Plan, also einen Zoom auf eine Sängerin haben möchte. Und das kommt auf eine riesen Leinwand. Das heißt, man sieht diese Sängerin sehr, sehr groß im Gesicht. Das Bild wird von einem anderen Bild aufgenommen. Das heißt, es gibt zwei Kameras, eine, die direkt die Sängerin anschaut und eine, die die Sängerin auf eine Leinwand aufnimmt. Und das technisch ist sehr schwer umzusetzen. Das heißt, das Bild braucht zweimal mehr Zeit, auf der Bühnenleinwand anzukommen. Aber wir haben Mikroporte. Der Klang, der braucht nicht zweimal mehr Zeit. Der Klang kommt sofort. Und da sind noch technische Probleme, die wir dann klären sollen und umsetzen könnten. Aber die Tonabteilung hier und die Kameramann auf der Bühne sind voll professionell und wir müssen noch ein bisschen suchen, bis das klappt. Aber ich bin sicher, es wird klappen. Ich würde aber nie auf der Idee kommen, David, wir streichen das, was du gedacht hast, weil es funktioniert musikalisch nicht. Es gibt noch Probleme, die wir lösen werden und werden wir zusammen Lösungen finden. Und was schön ist in der Produktion, ist, dass es gibt keine große Ego. Und das ist sehr angenehm.
Und wie ist für dich die Arbeit an neuer Musik, an zeitgenössischer Musik? Und was bedeutet das für dich auch konkret in der Auseinandersetzung mit dem Orchester?
Ja, also man arbeitet im Voraus. Ich habe, glaube ich, einen knappen Monat gehabt, das Stück zu lernen. Ich lese den Text sehr oft, versuche die ganze Geschichte zu verstehen. Dann schaue ich die Struktur des Orchesters, ob die Orchestrierung die Melodie unterstützt von dem Sänger. Was ist wichtig, was ist Hintergrund, was ist Vordergrund, was sind nur Effekte, was muss unbedingt im Rhythmus sein. Das sind Sachen, die ich dann schon davor bearbeitet habe. Natürlich eine Ahnung von Orchestrierung bekommt man, aber es belebt erstmal bei der ersten Probe. Davor ist es schwierig, sich ein ganzes Bild machen zu können. Und das ist auch faszinierend. Der Schock der ersten Probe ist schon ist immer dabei bei einer Uraufführung.
Ich habe gelesen, du hast wahnsinnig viele Jobs parallel. So liest es sich zumindest für mich. Wie erlebst du das und wie machst du das?
Also erstmal, es kam nicht alles auf einmal. Ich habe 3 Jahre als Kapellmeisterin in Würzburg gearbeitet, wo ich mein Arbeit kennengelernt habe und richtig gelernt habe, mein Job als Dirigentin, vor allem als Operndirigentin, weil ich keine Ahnung hatte über Oper überhaupt und ich habe es eigentlich Opern nicht wirklich gemocht, sondern symphonisches Orchesterrepertoire. Es war eine neue Welt für mich, ich musste alles lernen. 3 Jahre und 3 Jahre habe ich wieder in der Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg gemacht, auch als erste Kapellmeisterin. So, ich habe 6 Jahre in den Opernbetrieb verbringen und eine große Erfahrung gesammelt, in einem Opernhaus zu arbeiten. Und seit Corona, weil sich zu viele Engagements verschoben haben, musste ich eine Entscheidung nehmen, Gastdirigentin zu sein oder am Deutschen Oper am Rhein zu bleiben. Ich konnte nicht mehr beiden machen. Ich hatte schon zu viele Engagements als Gastdirigentin. Und habe mich entschlossen, 2 Jahre als Gastdirigentin zu machen. Und das ist jetzt tatsächlich meine zweite Spielzeit. Ich glaube, es ist gut, als junge Dirigentin sich die Zeit zu nehmen, sehr viel verschiedene Orchester kennenzulernen, verschiedene Kultur kennenzulernen, verschiedene Klang. Kultur, verschiedene Art und Weise mit Menschen zu kommunizieren. Wir arbeiten ein bisschen anders in Asien als in Amerika, als in Europa. Also das ist faszinierend zu entdecken und zu spüren. Man sammelt ein Repertoire und man kennt Orchester lernen, die mit dir gern arbeiten wollen. So man arbeitet auch ein bisschen für die Zukunft. Ich fange jetzt in Kopenhagen an als Principal Conductor. Das heißt, ich werde mich um die Musik kümmern, mit weniger politischer und administrativer Verantwortung. Ich bin keine Generalmusikdirektorin, es ist ein kleiner Unterschied.
Findest du das gut, dass das ist?
Es war mein Wunsch, weil ich bin der Meinung, wenn man Generalmusikdirektor oder Direktorin ist, man sollte in der Stadt leben und sich sehr viel investieren fürs Haus, für sein Ensemble, für sein Orchester. Es ist sehr viel Zeit im Anspruch. Und ich möchte es nicht mit links nehmen und die ganze Zeit bereisen und eigentlich nur diese Stelle ausnutzen für ein Sprungbrett, ja. Wir waren einverstanden, dass ich Principal Conductor werde, dass ich diesen Beruf Generalmusikdirektorin lernen kann, aber nicht machen muss. Das heißt Step by Step. Und in 2 Jahren werde ich Chefin des WDR Symphonieorchester und ich möchte mich dann ab diesem Zeitpunkt wirklich für meine 2 Häuser richtig intensiv beschäftigen und kümmern. Und werde weiter Gastengagement annehmen, vor allem mit Orchestern, die ich schon kenne.
Und was ist denn für dich der große Unterschied oder vielleicht auch die große Herausforderung Oper
ja.
und Sinfonieorchester?
Das ist ganz spannend. Oper, was mich wirklich reizt, ist, dass wir 2 Monate zusammen verbringen, eine große menschliche Verbundenheit entwickeln und natürlich mehr musikalisch in die Tiefe gehen können. Es sind 1 Monat szenische Proben und dann noch ein paar Wochen Orchesterproben und Vorstellungen. Vorstellungen zu Vorstellungen, es kann sich entwickeln, es gibt auch andere Musiker, also es bleibt immer ein Leben. Bei symphonischem Repertoire, vor allem wenn man Gast ist und ein Orchester zum ersten Mal trifft, man muss sich kennenlernen. Und dann hat man noch 3 Tage, 4 Tage Proben, sehr wenig Zeit für ein anspruchsvolles Programm zum Beispiel. Man tut ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, versucht dann der Platte schön mit Farben auszubalancieren. Man geht nie wirklich in die Tiefe. Man hat auch keine Zeit dafür. Das ist der Grund, warum ich mich wahnsinnig freue auf die 2 neue Aufgaben als Chefdirigentin, weil du mehr Zeit hast, das Orchester kennenzulernen. Du kennst die Menschen, du weißt, wie sie arbeiten. Sie wissen auch, wie du arbeitest, mit deinem Körpersprache umzugehen. Man hat schon einen Großteil der Arbeit im Voraus geleistet und man kann schneller in die Tiefe gehen.
Okay, wenn du sagst, du hast dann mehr Zeit, mit einem Orchester zusammenzuarbeiten. Was bedeutet das für die Musik oder für die klangliche Gestaltung? Ja.
Also rein die Tatsache, dass ich so wie ich bin, hat einen Impact auf den Klang des Orchesters. Ein Dirigent, der eine größere Körperlichkeit hat, hat vielleicht mehr Schwere in einem Klang. Nur einfach, er steht da und es hat einen Impact auf die Leute, die das schauen. Das heißt, einen Klang werden wir entwickeln sowieso gemeinsam, weil ich das Orchester öfter dirigieren werde. Dann ist die Frage, was ich mit dem Orchester machen möchte, ob ich eine Stärke im Vordergrund aufheben möchte oder ob ich manche Schwäche eher ausbalancieren möchte. Man muss sich, glaube ich, fokussieren. Man kann auch nicht alles machen und alles dirigieren. So wie wir das machen werden, ob es gelingen wird, das wird die Zukunft zeigen.
Lass uns ein bisschen in deine Biografie eintauchen. Du kommst aus Frankreich, wie man auch ein bisschen hört, und hast vor allen Dingen in deiner Jugend sehr viel Sport gemacht. Warst sehr aktiv als Tennisspielerin und auch sehr erfolgreich.
Ich war ein Jahr vor Junior. Ich war noch 2 oder 3 Jahre entfernt von Profi werden.
Okay, aber hast du lange von einer Profikarriere geträumt?
Ja, also lang, sagen wir von 11 bis 14. Schon lang für junge Jahre, ja. Ich habe Tennis sehr gemocht, weil es immer ein Spiel war. Und irgendwann ist der Druck zu hoch, dass das Spiel weggewichen ist. Und dann war ich weniger gut und habe weniger Lust gehabt, Tennis zu spielen. Und es war klar, als ich Posaune im Orchester gespielt habe, dass dies Miteinander musizieren mir mehr Freude gebracht hat, als Einzelkampf jemanden schlagen zu müssen.
Du hast dir dann quasi einen anderen Spielplatz gesucht.
Ja, absolut. Also ohne dass es pejorativ klingt, Spiel kann sehr ernst sein, ist es wichtig im Leben auch nach dem Spiel zu suchen. Es hält frisch und jung und neugierig und fröhlich und begeistert. Das ist mir sehr wichtig.
Du warst dann aktiv Musikerin, also Posaunistin.
Ja.
Wie bist du denn dann zum Dirigieren gekommen? Weil wenn wir nochmal in diesem Bild bleiben vom Spiel, hattest du einfach Lust, selber die Regeln zu bestimmen?
Nein.
Definierst du so deine Funktion?
Nein. Ich bin ein Mensch, der gern mitmacht. Das heißt, ich habe den falschen Job. Ich war im Orchester als Posaunistin in einer École de Musique, also eine Musikschule. Und der Dirigent war sehr inspirierend. Es war eine Mentorfigur für mich. Er hat zufälligerweise eine Dirigierklasse geöffnet. Und ich sag's oft, wenn er Bäcker gewesen wäre, wäre ich Bäckerin geworden. Also es hat überhaupt nicht mit Dirigieren zu tun. Es hat nur mit dieser Person zu tun. Und ich glaube, als junger Mensch, man ist sehr leicht aufzuheben, wenn man die richtige Person trifft. Also jemand, der uns begeistert. Einen Klavierlehrer, der begeistert. Oder einen Radfahrer, der begeistert. Es kann überall sein, ja. Wenn Sie diese Begeisterung auf diese jungen Menschen übertragen können, dann ist es das Beste. Und das ist, was passiert für mich. So, ich habe Dirigieren angefangen und nach 3, 4 Jahren sagt er, ja, du bist nicht unbekannt mit deinen Armen. Wahrscheinlich dank Tennisspielen. Vielleicht kannst du einmal die Aufnahmeprüfung in Wien probieren. Ich habe gehört, es gibt eine sehr gute Hochschule in Wien. Hans-Warowski-Tradition, er war der Lehrer von Claudio Abbado oder Zubin Mehta. Und ich habe die Aufnahmeprüfung probiert und geschafft. Es war wirklich ein Zufall. Und ich habe Posaune-Aufnahmeprüfung probiert, habe es aber nicht geschafft, weil französische Posaunenspielen und österreichische Posaunenspielen sind zwei andere Welten. Andere Instrumente, andere Mundstückgröße, andere Art und Weise zu artikulieren, andere Klangvorstellungen. Also es war schon klar von vornherein, dass ich das nicht bekommen könnte. Aber ich komme von keiner Musikerfamilie, das heißt für mich was neu, alles neu. Und dank dieser Fehlaufnahmeprüfung bin ich dann Dirigentin geworden.
Lass uns nochmal den Bogen spannen zur Melancholie des Widerstands. Mhm. Wie ist es dort für dich auch in diesem sehr komplexen Setting so zu arbeiten? Also du hast schon so ein bisschen erzählt mit diesen filmischen Elementen und dann aber auch damit, dass die SängerInnen teilweise nicht zu sehen sind, weil sie woanders auftreten oder weil sie wirklich versteckt sind. Was bedeutet diese Herausforderung für dich?
Ich war schon begegnet mit so einer Produktion, wo ich die ganze Zeit den Sängern und Sängerinnen in die Kamera dirigieren musste und konnte mich nur verlassen, dass sie rechtzeitig kommen. Und es funktioniert, wenn man sehr gut anstudiert ist und hat seine Repère, Orchester oder Klavier oder andere Sänger, es ist kein Problem. Ich finde es sehr interessant, dass der David Martin, der Regisseur, die Brücke schaffen will zwischen Oper und Film. Es gibt sehr viele Momente, wo das Orchester filmisch dasteht, also ein Filmmusikorchester, Momente, wo es mehr opernhaftig wird. Es gibt Schauspieler, es gibt Sänger, die auch sehr viel sprechen, auch schauspielen müssen und auch opernhaft singen müssen, Sprechgesang, damit diese Spaltung nicht zu groß ist zwischen Oper und Film, also die Brücke zu machen. Ich bin begeistert von der Produktion. Es ist wahrscheinlich technisch und szenisch eine der anspruchsvollen Produktionen, die ich je gemacht habe oder wo ich die Chance habe, teilnehmen zu können.
Du hast vorhin kurz erzählt, dass du eigentlich nicht aus einer musikalischen Familie kommst. Was war deine erste Begegnung mit klassischer Musik? Erinnerst du dich an die erste Oper oder das erste Konzert, in dem du warst?
First Touch.
Ja, meine erste Begegnung war eigentlich mit dem Klavier. Und ich hatte einen russischen Lehrer, der mich auf den Finger gepatscht hat, weil ich meine Tonleiter nicht konnte.
Wow, das volle Klischee.
Genau, leider das volle Klischee. Und das ist der Grund, warum ich dann zu Posaunen gewechselt habe. Der Lehrer war viel netter und angenehm. Also das war eine gute Entscheidung, glaube ich. Daher habe ich auch gesagt, es ist so wichtig, dass die Erwachsenen einen positiven und guten Eindruck auf Kinder lassen. Ne? Weil es prägt uns unsere lebenslang ein. Meine erste Begegnung mit Oper war eigentlich dramatisch. Ich habe Oper und neue Musik nicht gemocht. Und wenn ich nicht gemocht sage, es ist noch nett. Und ich habe Gehörbildung in einem hohen Niveau in Frankreich gemacht. Und die Gehörbildungsprofessorin hat gesagt, jetzt müssen wir alle nächste Woche in der Opera Bastille gehen und Wozzeck anhören. Oper und neue Musik gleichzeitig. Für mich war Wozzeck neue Musik. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe nicht, interessiert mich nicht. Und sie hat gesagt, ja, du musst gehen, sonst bekommst du keine Prüfung. So, ich bin gegangen und ich habe die schlimmste Zeit meines Lebens verbracht, damals. Und sie sagte, du wirst sehen, in 10 Jahren, es wird dein Lieblingsoper werden. Ich sage, ja, also bitte, pff, nie im Leben wird Wozzeck mein Lieblingsoper werden, weil ich mag Oper sowieso nicht. Und 10 Jahre später kann ich auch wohl sagen, dass Wozzeck eine meiner Lieblingsoper ist. So, das war meine erste Begegnung mit Oper.
Und woran liegt das? Also hat das was zu tun mit ästhetischer Bildung,
die Nein, du erst... Erziehung.
Erziehung.
Ja. Ich war nie in der Oper. Meine Eltern haben mich nie in der Oper mitgebracht. Auch haben nie neue Musik gehört. Selten haben sie Barockmusik gehört. Keine Ahnung, einfach keine Ahnung.
Ja. Und dann durch die Beschäftigung damit, also und auch mit neuer Musik, kommt so eine ästhetische Bildung, die einen dann das Ganze erst verstehen lässt.
Genau, also die Beschäftigung in Würzburg erstmal, wo ich meine erste Stelle als Kapellmeisterin hatte. ich bin seitdem fasziniert von dieser Opernwelt und von Opern überhaupt. Und neue Musik ist noch eine lustige Geschichte. Als ich in Wien angefangen habe zu studieren, konnte ich weder gut Deutsch als noch gut proben. Und es gab viele Komponisten und Komponistinnen in Wien. Und jede 3-4 Monate hatten sie die Chance, ihren Kompositionen in Klassenabende vorzuspielen. Aber das war am meisten immer so schwer, dass sie immer einen Dirigent oder eine Dirigentin gebraucht haben. Und habe gedacht, es ist jetzt für mich die Chance, Deutsch lernen zu können und lernen, wie man proben sollte. Neue Musik muss man schon akribisch proben. Ne? Und ich habe in 5 Jahren meines Studiums extrem viel Uraufführungen dirigiert. Und so bin ich in die neue Musikwelt getaucht. Und irgendwann, nach 5 Jahren, hat Kirill Petrenko meinen Professor angerufen und hat gefragt, kennen Sie einen Studenten oder eine Studentin, der sich mit neuer Musik auskennt? Und ich war die Einzige an der Universität, der sich 5 Jahre lang mit neuer Musik beschäftigt hat. Und so habe ich meine Karriere angefangen.
Da bist du quasi so reingerutscht. Ja. Auch. Witzig, dass so Zufälle, dass das so eine große Rolle spielt, dann auch auf so einem Karriereweg.
Ja, absolut. Also ich hätte keine neue Musik gemacht, hätte ich nicht Kirill Petrenko in die Staatsoper München für eine Oper-Uraufführung assistiert, hätte ich die erste Stelle in Würzburg nicht bekommen, wäre ich heute nicht Operndirigentin und vielleicht nicht einmal Dirigentin.
Gab es denn auch während dieses Weges Momente, wo du für dich eigentlich so dachtest, puh, vielleicht gibt es auch noch irgendwas anderes, vielleicht kann ich so Zweifel?
Ja, also nach meinem Studium, wir sind 5 Jahre und dann bitte, wir sind gelassen in die Welt, ja, ohne nichts. Es gibt wenige Leute, die uns nach dem Studium irgendwie noch begleiten können. Es ist jetzt, bist du fertig. So große Zweifel, wie geht das weiter? Und ich habe aber sehr früh für mich entschieden, ich möchte einen Job als Dirigentin bis 30 Jahre alt bekommen. Wenn ich das nicht schaffe, dann mache ich was anderes. Weil ich wusste, es bringt nichts, so viele Jahre zu warten. Und meine Eltern sind auch von Mittelklasse, irgendwann können sie mich auch nicht ewig unterstützen. Und tatsächlich habe ich mit 27 Jahren alt meinen ersten Job in Würzburg bekommen als Kapellmeisterin. Und ab dem Moment habe ich gesagt, auch mit meiner Mama telefoniert, ab jetzt, alles was dazukommt, sind nur Geschenke. Und tatsächlich ist es immer noch so.
Hättest du denn einen Plan B gehabt, eine Idee, was du sonst machst? Zurück auf den Tennisplatz?
Nein, sicher nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Also entweder sozialen Bereich oder mit Tiere. Das ist mein großes Bedauern, weil ich so viele reise, kann ich keine Tiere haben.
Das stimmt, das verträgt sich nicht gut. Nein. Ne? Und einen Hund mitnehmen in den Orchestersaal ist auch nicht so gut.
Ja, also man kann einen Hund im Flieger nehmen, der muss mit der Tasche weniger als 8 Kilo sein. Also, und so eine Hundperson bin ich nicht. Ich bin eher eine größere Hundperson.
Und der muss immer ganz still sein auf der Probe.
Ja. In der Probe, das könnte funktionieren, ja.
Lass uns nochmal anknüpfen daran, dass man vielleicht auch manchmal etwas Zeit braucht in der Auseinandersetzung mit einem Stoff oder mit einer Kunstform.
Ja.
Was bedeutet das für das Publikum, das dir zuhört? Also zum Beispiel jetzt hier bei Melancholie des Widerstands.
Ja.
Glaubst du, dass es etwas ist, was sehr voraussetzungsreich ist oder vermittelt sich die Musik einfach so über sich selbst?
Ich glaube, fürs Publikum, das Anspruchsvolle wird wahrscheinlich an diese extreme, interessante und schwierige Umsetzung von der Regie mit ihrem Konzept, eben Oper und Film zu verbinden. Die Musik von Marc-André d'Albavy ist sehr bewusst angehängt an die Tonalität, das heißt angehängt an die Tradition. 1945 hat eine Bewegung der seriellen Musik angefangen, wo sie gesagt haben, jetzt wollen wir die Tradition brechen, die Tonalität brechen. Es gibt keine Tonarten mehr, es gibt nur Klänge und Geräusche. Und wir wollen auch nicht mehr fürs Publikum komponieren. Marc-André, es war ihm immer bewusst, dass es angehängt an die Tradition sein sollte, an die Tonarten, was wir Jahren zu Jahren entwickelt haben. und dass er auch für das Publikum schreibt. Seine Musik ist, kann man sehr, 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 sehr gut zuhören. Es ist nicht überfordernd. Es gibt manche Momente, die vielleicht ein bisschen weg von der Tonalität kommen, aber es gibt immer so eine Basis, wo wir denken, ja, wir sind noch am Boden. Es ist nicht in unseren Köpfen zu kopflastig geworden. Es ist immer ans Herzen gebunden. Und ich finde diese Mischung eben mit einer anspruchsvollen Darstellung der Szene und eine sehr zugängliche Musik eigentlich die richtige Balance. Also ich glaube, wenn man zum ersten Mal in der Oper gehen möchte, dann ist Melancholie der Widerstand die perfekte Oper dafür.
Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit.
Dankeschön.
Und wünsche euch alles Gute für die Premiere.
Danke.
Ihr habt es gehört, Melancholie des Widerstands, eine zeitgenössische Oper, auch oder gerade für OpernneueinsteigerInnen. Zu sehen ist die Inszenierung auch bei der diesjährigen Ausgabe von Staatsoper für alle. Am 12. Juli mit Gratis-Open-Air-Übertragung auf den Bebelplatz direkt vom Opernhaus. Da könnt ihr euch dann selber ein Bild von der, wie ich finde, sehr aufregenden Operninszenierung machen. Danach geht die Staatsoper in die sommerliche Spielzeitpause. Wir hören uns dann im September wieder mit einer frischen Ausgabe von Modus Operandi. Bis dahin, genießt den Sommer. Ciao, ciao.
Modus Operandi, der Podcast der Staatsoper unter den Linden. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.